Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 22. Juni. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus der Übersetzung Neues Leben und die einzelnen Textstellen sage ich jeweils vorher an. Ja, und jetzt wünsche ich euch eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Zweites Buch Könige, Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 7. Krieg zwischen Israel und Moab. Die Herrschaft Jorams, des Sohnes Ahabs, über Israel begann im 18. Jahr der Regierungszeit Königs Josaphats in Juda. Er regierte 12 Jahre in Samaria. Joram tat, was dem Herrn missfiel, aber nicht so wie sein Vater und seine Mutter, denn er ließ die Baalssäule umstürzen, die sein Vater errichtet hatte. Doch auch er hielt fest an der Sünde des Götzendienstes, zu der Jerobeam, der Sohn Nebats, die Israeliten verleitet hatte, und hörte nicht damit auf. König Mescha von Moab war Schafzüchter. Er zahlte an den König von Israel 100.000 Lämmer und Wolle von 100.000 Widdern. Nach König Ahabs Tod kam es jedoch zum Aufstand des Königs von Moab gegen den König von Israel. Da berief König Joram ganz Israel zum Heer ein und zog von Samaria aus los. Auf dem Weg ließ er König Josaphat von Juda folgende Botschaft überbringen: Der König von Moab hat sich gegen mich aufgelehnt. Willst du mir helfen, Moab zu bekämpfen? Josaphat antwortete: Ich bin auf deiner Seite. Mein Volk ist wie dein Volk. Meine Pferde sind wie deine Pferde. Und er fragte: Welchen Weg nehmen wir? Durch die Wüste Edom, antwortete Joram. So zogen die Könige von Israel, Juda und Edom los. Als sie 7 Tage lang durch die Wüste gezogen waren, gab es kein Wasser mehr für die Männer und die Lasttiere. Was nun? Rief der König von Israel. Der Herr hat 3 Könige hierher gebracht, nur damit Moab uns besiegt. Doch Josaphat fragte: Ist denn kein Prophet des Herrn hier, durch den wir den Herrn befragen können? Da antwortete einer von den Männern des Königs von Israel: Elisa, der Sohn Schafats, ist da. Er war Elias Diener. Josaphat fragte: Dann spricht der Herr durch ihn? Und die Könige von Israel, Juda und Edom gingen zu Elisa. Ich will nichts mit dir zu tun haben, sagte Elisa zum König von Israel. Befrage doch die Propheten deines Vaters und deiner Mutter. Aber König Joram antwortete: Nein, der Herr hat diese 3 Könige hierher geführt, nur damit sie vom König von Moab abgeschlachtet werden. Da sagte Elisa: So wahr der Herr, der Allmächtige, dem ich diene, lebt, ich würde mich nicht mit dir abgeben und dich nicht beachten, wenn nicht König Josaphat von Juda bei dir wäre, den ich hoch achte. Lasst jemanden holen, der die Harfe spielen kann. Während die Harfe gespielt wurde, kam die Macht des Herrn über Elisa und er sagte: So spricht der Herr. Hebt in diesem Tal überall Gruben aus. Denn so spricht der Herr: Ihr werdet weder Wind noch Regen sehen, und doch wird dieses Tal voll Wasser laufen. Ihr werdet genug für euch selbst haben und für euer Vieh und für eure anderen Tiere. Doch das ist dem Herrn noch zu wenig, denn er schenkt euch auch den Sieg über die Moabiter. Ihr werdet ihre schönen und gut befestigten Städte erobern, ihre Bäume umhauen, ihre Quellen zum Versiegen bringen und ihr gutes Ackerland in eine Steinwüste verwandeln. Und am nächsten Morgen um die Zeit des Speiseopfers strömte von Edom her Wasser und verteilte sich schon bald im Land. Als die Moabiter hörten, dass ihnen die Könige zum Kampf entgegenzogen, wurden alle verfügbaren Männer vom Jüngsten bis zum Ältesten aufgeboten und an die Grenze geschickt. Am nächsten Morgen, als sie aufstanden, schien die Sonne auf das Wasser und ließ es für die Augen der Moabiter rot aufleuchten wie Blut. »Das ist Blut«, riefen die Moabiter. »Die Könige haben sich gegenseitig angegriffen und umgebracht. Wir wollen gehen und die Beute einsammeln.« Doch als sie ins israelitische Lager eindrangen, kamen die Israeliten herausgelaufen und griffen die Moabiter an. Diese wandten sich um und flohen, aber die Israeliten verfolgten und besiegten sie. Sie zerstörten die Städte, begruben das gute Ackerland unter Steinen, die sie alle darauf warfen, brachten die Quellen zum Versiegen und fällten alle wertvollen Bäume. Schließlich war nur noch die Steinmauer von Kir Heres übrig, doch die Schleuderer umringten und beschossen die Stadt. Als der König von Moab sah, dass er im Begriff war, den Kampf zu verlieren, nahm er 700 seiner Männer, um zum König von Edom durchzubrechen, doch der Plan misslang. Da nahm er seinen ältesten Sohn, der nach ihm König werden sollte, und brachte ihn als Brandopfer auf der Stadtmauer dar. Daraufhin entstand großer Zorn über Israel, so dass sie schließlich abzogen und in ihre Heimat zurückkehrten. Elisa hilft einer armen Witwe. Eines Tages kam die Witwe eines Prophetenschülers zu Elisa und klagte: »Mein Mann, dein Diener ist tot. Du weißt, wie sehr er den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubiger und droht, meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen.« »Was kann ich für dich tun?« fragte Elisa. »Sag mir, was du noch im Haus hast.« »Deine Dienerin hat nichts mehr, nur einen Krug Öl«, antwortete sie. Da befahl Elisa ihr: »Geh und leih dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen beiden Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter euch. Gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind.« Sie tat, was er befohlen hatte. Ihre Söhne brachten ihr leere Gefäße und sie füllte eines nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. »Bring mir noch einen Krug«, sagte sie zu einem ihrer Söhne. »Es sind keine mehr da«, antwortete er. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr: »Nun verkauft das Öl und bezahl eure Schulden, und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben.« Apostelgeschichte, Kapitel 19, Vers 21 bis Kapitel 20, Vers 6. Der Aufruhr in Ephesus. Nach einiger Zeit fühlte Paulus sich vom Heiligen Geist gedrängt, nach Mazedonien und Achaia zu gehen, bevor er nach Jerusalem zurückkehrte. »Und danach«, sagte er, »muss ich Rom sehen.« Er schickte seine Gehilfen Timotheus und Erastus voraus nach Mazedonien, während er selbst noch eine Weile in der Provinz Asien blieb. Doch etwa um diese Zeit kam es in Ephesus zu heftigen Ausschreitungen über den neuen Glauben. Den Anstoß gab der Silberschmied Demetrius, der eine große Werkstatt für Silberstatuen der griechischen Göttin Artemis besaß und viele Kunsthandwerker beschäftigte. Er rief die Handwerker und einige andere, die diesem Gewerbe angehörten, zusammen und erklärte: »Männer, ihr wisst alle, dass unser Wohlstand auf diesem Geschäft beruht. Wie ihr gesehen und gehört habt, hat dieser Paulus vielen Leuten eingeredet, dass handgefertigte Götter gar keine Götter sind. Und das geschah nicht nur hier in Ephesus, sondern überall in der ganzen Provinz. Natürlich spreche ich hier nicht nur von dem Verlust an Ansehen für unser Geschäft. Ich befürchte auch, dass der Tempel der großen Göttin Artemis an Einfluss verlieren könnte und dass Artemis selbst, die herrliche Göttin, die überall in der Provinz Asien und in der ganzen Welt verehrt wird, ihr Ansehen einbüßen könnte. Bei diesen Worten gerieten die Leute in Zorn und fingen an zu schreien. Groß ist die Artemis der Epheser. Es kam zu einem Menschenauflauf und bald war die ganze Stadt in Aufruhr. Sie rannten zum Amphitheater und ergriffen Gaius und Aristarch, die Reisebegleiter von Paulus aus Mazedonien. Paulus wollte auch hingehen, doch die Gläubigen ließen es nicht zu. Einige Provinzbeamte, die mit Paulus befreundet waren, schickten ihm eine Nachricht und baten ihn, nicht im Amphitheater zu erscheinen. Dort schrien alle durcheinander, der eine dies, der andere das. Es herrschte große Verwirrung. Ja, die meisten wussten nicht einmal, warum sie eigentlich dort waren. Einige Juden stießen Alexander nach vorn und forderten ihn auf, die Lage zu erklären. Er bat mit Gesten um Ruhe und setzte zu einer Verteidigungsrede an. Doch als die Menge merkte, dass er Jude war, brach das Geschrei erneut los, und diesmal dauerte es 2 Stunden. »Groß ist die Artemis der Epheser! Groß ist die Artemis der Epheser!« Schließlich gelang es dem Stadtschreiber, die Menge so weit zu beschwichtigen, dass er zu ihnen sprechen konnte. »Bürger von Ephesus«, sagte er, »jeder weiß, dass Ephesus die offizielle Hüterin des Tempels der großen Artemis ist, deren Bildnis vom Himmel zu uns herabfiel. Da diese Tatsache unbestreitbar feststeht, braucht ihr euch nicht zu beunruhigen. Tut nichts Unbedachtes. Ihr habt diese Männer hergebracht, doch sie haben nichts aus dem Tempel gestohlen und nichts gegen unsere Göttin gesagt. Wenn Demetrius und die Handwerker ihnen etwas vorzuwerfen haben, dann wird der Gerichtshof tagen und die Richter können den Fall entscheiden. Sie sollen den gerichtlichen Weg beschreiten. Und wenn andere Beschwerden vorliegen, lassen sie sich in einer ordentlichen Versammlung klären. Denn wir laufen Gefahr, von der römischen Regierung eines Aufstandes beschuldigt zu werden, da es keinen Grund für dieses Durcheinander gibt. Und wenn eine Erklärung von uns verlangt wird, wissen wir nicht, was wir sagen sollen. Damit entließ er sie und sie zerstreuten sich. Paulus reist nach Mazedonien und Griechenland. Als alles vorüber war, rief Paulus die Gläubigen zusammen und sprach ihnen Mut zu. Dann nahm er Abschied und brach nach Mazedonien auf. Unterwegs stärkte er die Gläubigen in allen Orten, die auf seinem Weg lagen. Dann reiste er weiter nach Griechenland, wo er 3 Monate blieb. Er war eben im Begriff, nach Syrien abzusegeln, als er erfuhr, dass die Juden planten, ihn umzubringen. Daraufhin beschloss er, über Mazedonien zurückzukehren. Mehrere Männer begleiteten ihn. Sopater, der Sohn des Pyrrhus aus Beröa, von den Thessalonichern Aristarch und Secundus, Gaius aus Derbe, Timotheus sowie Tychikus und Tropimus, die aus der Provinz Asien stammten. Sie reisten voraus und warteten in Troas auf uns. Sobald die Passahzeit vorüber war, gingen wir in Philippi an Bord eines Schiffes nach Troas. Dort trafen wir 5 Tage später ein und blieben 1 Woche. Psalm 140. Für den Chorleiter. Ein Psalm Davids. Herr, rette mich vor bösen Menschen, beschütze mich vor denen, die Gewalt anwenden, vor denen, die Böses vorhaben und den ganzen Tag lang Unruhe stiften. Ihre Worte sind verletzend wie der Biss einer Schlange und ihr Reden ist tödlich wie Otterngift. Herr, lass mich nicht den Gottlosen in die Hände fallen, bewahre mich vor denen, die Gewalt anwenden, denn sie haben sich gegen mich verschworen. Die selbstgerechten Menschen haben mir Fallstricke gelegt und ein Netz gespannt, den ganzen Weg entlang haben sie Fallen gestellt. Ich sagte zum Herrn, du bist mein Gott. Herr, höre meine Hilfeschreie. Allmächtiger Herr, mein starker Retter, du hast mich in der Schlacht beschützt. Herr, erfülle nicht die Wünsche der Gottlosen. Lass ihre schlimmen Vorhaben nicht gelingen, sie würden sonst zu hochmütig werden. Meine Feinde sollen vernichtet werden durch das Unheil, das sie gegen mich planten. Lass glühende Kohlen auf sie fallen oder wirf sie ins Feuer, in tiefe Gruben, aus denen sie nicht mehr entkommen. Lass nicht zu, dass Lügner in diesem Land zu Wohlstand kommen. Lass die grausamen Menschen vom Unheil verfolgt werden. Ich weiß aber, dass der Herr denen hilft, die bedrängt werden, und dass er die Rechte der Armen schützt. Die Gottesfürchtigen loben deinen Namen, denn sie werden in deiner Gegenwart leben. Sprüche, Kapitel 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz ist die beste Medizin, ein verzweifelter Geist aber schwächt die Kraft eines Menschen. Ja, das war die Bibellese für den heutigen Tag. Die Losung von heute steht in Psalm 103, Verse 15 und 16. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und aus Römer Kapitel 5, Vers 2 dazu: Durch Jesus Christus haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Ja, und damit wünsche ich euch heute noch einen wunderbaren, schönen, fröhlichen und ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Wir freuen uns drauf. Also dann macht's gut. Tschüss.